Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit der letzten Folgenbesprechung für die zweite Staffel von House of the Dragon. Wir ziehen ein Fazit über die ganzen Staffel und besprechen die letzte Folge im Detail. Und wir haben einiges zu klären. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Die letzte Folge von House of the Dragon ist raus. Und ja, da haben wir ein bisschen was zu besprechen. Niklas, ich bin sehr gespannt, wie war denn dein Eindruck?
Ich bin auch sehr gespannt, wie du die empfindest. Wir haben noch nicht über die Folge geredet. Und ich war erstmal primär überrascht. Und dann mein zweites primäres Gefühl war eine gewisse Unbefriedigung. Also ich war wirklich mit dem Finale nicht so zufrieden. Es hat mich ein bisschen, weiß ich, fast schon getäuscht gefühlt. Also ich habe dann doch schon mit einigem mehr gerechnet in dieser Folge. Und muss auch dann, also es ist schon, weiß ich nicht, also ich habe mich nicht so gut gefühlt, als die Folge vorbei war. Dennoch hat die Folge coole Sachen drin, die es gleich wieder zu besprechen gilt. Aber mein allgemeines Gefühl war eher, ja, ein bisschen unbefriedigt und auch ein bisschen enttäuscht tatsächlich.
Ja, kann ich auf jeden Fall in gewisser Hinsicht teilen. Also ich hatte ja letztens noch ganz kurz erzählt, wie ich diesen Trailer geguckt habe und richtig hype war. Und das waren einfach diese letzten 5 Minuten der Folge. Und das tut einfach weh. Also das finde ich, da fühlt man sich so leicht verarscht nach so einer Folge, weil man denkt, okay, davon, irgendwas davon sollte noch in dieser Folge gewesen sein. Beziehungsweise ich fand die Folge insgesamt richtig cool. Aber da es ein Staffelfinale war und 8 statt 10 Folgen sind, ist man durchaus enttäuscht. Gerade nach Staffel 1, wo man so gedacht hat, der Krieg wird aufgebaut, Staffel 2, and so on, und du denkst so, ja, irgendwie so ein bisschen was hätte ich noch gebraucht.
Es hat sich wirklich angefühlt, als würde die Staffel einfach weitergehen. Also, weil ich habe auch irgendwann den Timer beobachtet von der Folge,
ja,
und dachte so, als noch so 20 Minuten über waren, also, man sagt, es hätte mit einer Szene enden können, wo man gedacht hat, okay, das gibt noch richtig Spektakel, aber der Timer schreitet fort und dann kommt die Szene zwischen Alicent und Rhaenyra und ich dachte, ist das das Finale? Und dann war es vorbei. Und Das war so mein Gefühl dabei. Jetzt ist es, wenn die Staffel 10 Folgen gehabt hätte und das wäre die 8. Folge gewesen, hätte das super Sinn gemacht, also oder die 9. Folge. Aber so fühlte es sich schon abgeschnitten an oder unausgegoren so ein bisschen. Einfach komisch vom Pacing her.
Also ist halt eine Aufbaufolge wieder. Und das will man nicht so ganz in der letzten Folge haben, außer die vorherige Folge war so richtig heftig.
Genau.
Weil sonst war ja immer Folge 9 bei Game of Thrones, das war ja so die Bams-Folge.
Folge 7 war ja gut. Also die hat ja ein bisschen was geliefert. Ja.
Aber die hat auch zum Teil wieder aufgebaut.
Und so fühlt sich jetzt die ganze Staffel an, wie ein einziger Build-up ohne Klimax. Also ohne wirklich, dass es der große Payoff kommt.
Ja, das ist richtig.
Dennoch haben Aspekte Spaß gemacht. Und dennoch würde ich sagen, also freue ich mich jetzt unglaublich auf die 3. Staffel. Aber jetzt muss man 2 Jahre warten darauf.
Ja.
Wo ich vom Gefühl her halt so weit bin, wenn da jetzt nächste Woche so weitergehen würde, wäre das Pacing-Gefühl in meinem Kopf kohärenter. Aber gut.
Das ist auf jeden Fall richtig. Wir freuen uns aber trotzdem jetzt über diese Folge ein bisschen zu quatschen.
Ja.
Und an der Stelle eine ganz kurze Frage ins Publikum. Wir hatten überlegt, ob wir Dune Prophecy auch in einer Art Folgenbesprechung machen sollten.
Startet im November.
Wir hätten wahrscheinlich Bock.
Ja, also ich hab den Trailer gesehen und ich muss sagen, ich habe schon Bock. Und es verspricht auch wieder diese Tiefe der Welt und so weiter. Wir sind uns aber ein bisschen unsicher, wie groß der Hype auf die Serie im Allgemeinen ist. Also Dune Prophecy, falls ihr darauf Bock habt, schreibt das in die Kommentare. Das beeinflusst, ob wir dazu eine Folgenbesprechung machen oder nicht.
Genau. Und das nutzen wir, um hier endlich mal reinzustarten.
Genau. In die 8. Episode mit dem Titel
Die Königin, die stets eine war.
Ja, gut.
Ja.
Gut.
Ich weiß nicht, ob die auf Englisch cooler heißt, muss ich sagen.
Ja, wahrscheinlich The Queen That Never Was. Also die.
Aber es ist ja die stets war, nicht die.
Keine mehr.
Also nicht Reigns. Wir haben eine ganz kurze Intro-Sequenz, die neu war.
Man sieht vielen Drachen.
Mit vielen Drachen. Ich glaube, da kann man vielleicht ein bisschen was reininterpretieren, aber ich glaube, da hängen wir uns nicht auf, oder?
zeigt einfach nochmal das Ungleichgewicht, was jetzt herrscht zwischen dem Schwarzen und den Grünen, also dass die Schwarzen jetzt in der massiven Überhand sind, was Feuerpower angeht quasi.
Die gute Feuerpower. Ja, und dann geht's in Richtung der Triarchie, die schon mal öfter genannt wurde, die in Staffel 1 schon mal auf den Stepstones gekämpft hat. Und wir haben den guten Tywin Lannister, der den Auftrag hat, wieder ein bisschen ranzuholen. Und der sitzt in einem heißen Zelt. Meinst du, das Zelt ist heißer als das, wo wir hier gerade sind?
Also wir sitzen auch hier gerade in einem heißen Raum. Und ich also so wie Thailand aussieht, muss es dann noch heißer gewesen sein. Und ich glaube, der Druck war auch höher da auf ihn.
Weiß ich. Also,
dazu muss man sagen, wir hatten so ein bisschen hinter den Kulissen spekuliert, ob nicht Otto Hightower der die Person ist, die mit der Triarchy verhandelt, um diese Flotte halt zu kriegen.
Mhm, genau.
Stellt sich raus, nee, sie machen es nicht so. Es ist Thailand. Und es war eine interessante Szene aus der Position heraus, dass die Triarchy ist ja so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Städten und ist in den Büchern als sehr kompliziert dargestellt, die sehr lange brauchen, um zu Entscheidungen zu kommen.
Genau, weil die aus 33 Oberhäuptern bestehen, 11 aus jeder Stadt. Ja, das macht Verhandlungen schwer.
Hast du das Gefühl bekommen von der Szene?
Nee, aus dem Grund nicht. Also da waren ja drei Haupttypen. Das waren dann die von Tyros, Myr und Lys wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die dahinter das oder ob das einfach so Gesandte waren, die vorher irgendwas entschieden haben und das jetzt mit bequatschen.
Weil die schienen sich ja recht einig zu sein eigentlich, ne?
Genau, also, deshalb habe ich es nicht so gefühlt, nee.
Sie schienen sich recht einig darin zu sein, Thailand ordentlich zu grillen. Also ich bin ein bisschen, wie sie den Thailand Lannister darstellen, der ist ja schon ein wichtiger Charakter. Und der hat ja auch noch durchaus Tragweite in seinen Entscheidungen. Und ich finde, die zeigen ihn ein bisschen, also
goofy.
Goofy, ja, so ein bisschen weak-ass bitch, habe ich mir aufgeschrieben.
Weak-ass bitch, ja. Das darf ich nicht stehen.
Ja, aber jetzt wird so ein bisschen, also, ich, oder er ist krank. Also es wirkte so ein bisschen, als hätte er eine Grippe und müsste mit einer Grippe halt quasi diese Verhandlung führen.
Ich glaube einfach, das ist nicht der ultra starke Charakter. Also der ist nicht ganz so stark vielleicht wie in den Büchern oder das kommt irgendwie noch. Und der ist ein bisschen weak, das stimmt. Aber ich glaube, der ist halt auch einfach dahin geschickt worden, wo der sich überhaupt nicht auskennt. Ganz neue Kultur, ganz neue Gebräuche, wo der noch nie war. Und ich glaube, dem ist halt echt ultra heiß.
Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ich finde immer alles über 25 Grad ist Körperverletzung. Und Thailand ist da offensichtlich meiner Meinung. Also, weil der fühlt sich ja massiv unwohl. Aber wir kriegen einen neuen Charakter vorgestellt in dieser Szene. Und zwar
Rako Loha.
Genau.
Oder Admiral Loha.
Mit einem kleinen Gender-Swap. In den Büchern ist es ein Mann.
Hier ist tatsächlich nie ganz, ich glaube, es war immer offen.
Ah, okay.
Oh, meine ich.
Ja, kann sein. Also, vielleicht war das einfach bin ich davon ausgegangen. Vielleicht habe ich da, nicht so die
das Beste. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ich glaube aber, es war immer so als sehr neutrale Person gesehen.
Ich habe ihn mir immer als Mann vorgestellt, aber Gender-Swap, kein Problem. Allerdings fand ich seine Darstellung her ein bisschen, also ich muss auch ehrlich gestehen, die Gesamtszene hat mir nicht so wunderbar gefallen.
Es wirkte irgendwie wie so ein Fremdkörper.
Es wirkte wie ein Fremdkörper, fand ich, ja.
Ja. Das hatte ich leider auch. Also die erste Szene, der erste Shot sah richtig geil aus, wie dieses Schiff in der Bucht stehen. Da habe ich so gedacht, Und dann wurde es ganz schnell irgendwie, es passte gar nicht zum Rest. Also klar, man ist woanders.
Ja.
Das soll ein bisschen anders wirken, aber es wirkte.
Kennst du die Serie Black Sails, wo es um Piraten geht? Wo so jeder Charakter so ein Badass Piratenchef ist, der so sein eigenes Schiff hat und die kommen in die Bar rein und rangeln sich und so, Mann, ich bin der viel coolere Pirat als du und so weiter. Der Vibe kam so rüber für mich.
Also, okay.
Und hat mit mir nicht so ganz geklickt, muss ich ehrlich sagen. Aber auch, weil ich ein bisschen nicht ganz zufrieden bin, wie Thailand dargestellt wird. Aber ist so ein bisschen Geschmackssache.
Ja, fand ich aber auch bei den späteren Szenen. Aber zum Inhalt. Thailand möchte Unterstützungsschiffe von der Triarchie, damit die Blockade endlich mal lösen können.
Ja.
Und dafür sollen 100 Golddrachen und vor allem die Trittsteine abgetreten werden.
Genau. Wo man nochmal sagen muss, ein großer Teil der Handlung aus der ersten Staffel von Daemon und von Corlys ging da um diese Trittsteine und den Kampf darum. Also das ist keine kleine Sache, um die es hier geht.
Nee, ist halt auch so eine Durchfahrtspassage, also wahrscheinlich ähnlich wie so ein Suezkanal zu sehen. Und wenn man überlegt, als die Evergreener war, was das für ein Hustle war,
ja,
kann man vielleicht vergleichen. Deshalb durchaus wichtig und genau, die Trächte, die hat halt auch schon gegen Corliss und Damon gekämpft, also gegen die Schwarzen. Und jetzt wird er mit den Grünen verhandelt, das hilft wahrscheinlich zumindest ein bisschen.
Ja, dieser Hass auf Corliss, ne? Das ist genau. Der ist da noch ein Faktor, der tatsächlich reinspielt.
Ja, aber er, der gute Tylen, muss dann erstmal Sharako Loha bezwingen, was wir in der späteren Szene nochmal sehen. Oder sollen wir jetzt einfach die ganze Tylen Lannister Story abhaken?
Ja, würde ich vielleicht sogar machen, weil die ist ja, ja so, die spielt mit dem Rest nicht so viel zusammen.
Und das ist richtig.
Es überrascht mich jetzt ein bisschen, dass wir das jetzt quasi jetzt erst in Folge 8 sehen. Ja. Ein bisschen früher hätte das theoretisch sein können.
Das finde ich bei vielen Szenen, die wir hier haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben relativ viel irgendwie einfach in die letzte Episode packen wollen. Und das fand ich nicht notwendig.
Generell hat man das, also das ist jetzt auch so auf die gesamte Staffel bezogen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Staffel anders strukturiert hatten am Anfang. Und dass es deswegen dieses komische Pacing gibt, diese komischen, nicht existenten Payoffs, dass sie da irgendwas, vielleicht war es ursprünglich als 10 Folgen geplant, sie mussten es auf 8 kürzen, haben da Sachen zusammengestutzt, andere gezogen und so fügt sich das so ganz neu zusammen und so richtig, meiner Meinung nach, hat das so strukturmäßig nicht ganz funktioniert.
Nicht ganz rund, ja.
Also ist immer noch Meckern auf hohem Niveau, immer noch, hat immer noch wunderbar Spaß gemacht, aber so die dramatischen Bögen, die hier geschlagen wurden, waren mir teilweise zu lang und teilweise zu kurz und das zieht sich durch die ganze Staffel. Obwohl nicht ganz. Also ich fand, die Staffel hat eigentlich stark gestartet. So die ersten 3-4 Folgen.
Ja.
Da ist der Plan aufgegangen, aber danach.
Dann ist halt einfach gefühlt, nicht unbedingt vom Pacing allgemein, aber insgesamt auch so vom Spannungsbogen wieder so ein bisschen runtergegangen.
Was ja okay ist, aber das haben sie irgendwie zu sehr ausgezerrt, zumindest gefühlt.
Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall einen Schlammkampf.
Genau.
Weiß ich nicht, ob da irgendwelche College-Seiten bei irgendwem hochkommen. Mich hat die Szene nicht wirklich
gecatcht. Auch wie er dann im Endeffekt ihr einen Faustschlag verpasst und
das, dann hat er Respekt.
Ja, das hat mir auch nicht gefallen. Also ich fand, das war ein bisschen, wie du eben gesagt hast, goofy. Das war so ein bisschen, okay, wir stellen ein Problem auf und er löst es halt dadurch und ja, weiß ich nicht.
Ja.
Also ist so ein Storystrang, muss man ein bisschen im Auge behalten.
Also das ist ein guter Punkt. Hätte man diesen Storystrang überhaupt gebraucht dann? Weil es gibt so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, da hätte ich viel lieber mehr von gesehen. Und hier denke ich mir, hier hätten die auch einfach sagen können oder einfach zeigen können, wie Thailand mit denen ankommt und es wird gesagt, der hat überzeugt.
Ja. Aber dann stelle ich direkt eine verbundene Frage damit, weil man sieht ja quasi bei dem letzten Remix, wo man die ganzen Szenen sieht, wo die ganzen Heere von überall kommen, sieht man ja dann auch noch, wie Thailand auf dem Schiff da ankommt. Und später sieht man Otto Hightower in einer Zelle. Mhm. Glaubst du, dass der ist da auf dem Schiff?
Nee, aber ist eine gute Frage. Wir können auch jetzt direkt die Otto-Frage klären.
Wo ist Otto?
Wo ist Otto? Das haben wir uns schon lange gefragt. Und jetzt wissen wir immerhin in einer Zelle. Und da gibt es ja so ein paar Möglichkeiten, von wem der gefangen genommen werden
konnte. Ich hätte das Gefühl, es war eine Schiffszelle, aber
echt?
Aber
hat es nicht geschwankt? Ja. Ich hätte jetzt also ganz simpel einfach gedacht, dass das Haus Bienengraben ist, weil die auch öfter angeteasert wurden und weil die sozusagen direkt bei den Hohen Turms nebenan sind.
Ja, und da gerade der Krieg in der Weite ist, ne?
Genau, von dem wir auch noch nichts gesehen haben, aber deshalb war das einfach mein Wild Guess.
Aber fand ich jetzt auch so, da werfen sie ihn einfach nochmal mit so einer Szene rein, was auch so ein Teaser ist.
Ja.
Generell, wie du eben gesagt hast.
Ist ein Trailer.
Am
Ende.
Die letzten 20 Minuten sind einfach nur Trailer. Oder die letzten 10 Minuten. Aber das war wirklich fies, dass sie bei der Pre-Show für die Folge das alles da reingepackt haben, weil du denkst halt, oh, guck mal, da kommen sie von
überall. Jetzt Schlachten, das für die dritte Staffel. Drachen, die fliegen. Ja. Sind auch geflogen. Wir können den Handlungsstrang aber damit nahezu abschließen mit einem Singsang noch von ihm, einem Seemannslied.
Was er so halbwegs überzeugend drüber gebracht hat.
Ich glaube, er singt schon eher schlecht.
Er singt, denke ich, schon grauenhaft.
Ja. Also. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass er sich nicht unterbuttern lässt, nicht aufgibt.
Ja, aber dass dann Loha quasi so von ihm beeindruckt ist, dass er ihre Frauen schwängern soll, das kam für mich nicht rüber. Also dieses so charismatisch war Thailand dann nun auch wieder nicht. Oder Oder ich habe da irgendwas übersehen. Aber
ich weiß auch nicht. Oder ob das so ein super aussehender Typ sein soll. Dass er so ein Charisma. Aber er versprüht dieses Charisma auf jeden Fall nicht in der Szene.
Was sie interessant gemacht haben, der ist halt das Gegenteil von seinem Bruder, ne? Tymond?
Jason.
Nee, Jason? Ich hab's irgendwo stehen. Der andere Lannister, der halt so ultra selbstbewusst, ultra selbstverliebt immer auftritt. Heißt der Jason?
Ich glaube.
Okay, glaube ich. Ja. Also die sind schon sehr unterschiedlich, die beiden Lannister-Boys.
Aber im Nachhinein, er bekommt, was er befohlen hat zu holen.
Ja.
Und segelt zum Ende hin mit einer Menge Schiffe in Richtung Gurgel. Und die Gurgel, ganz kurz gesagt, ist direkt unter Driftmark und Drachenstein die Passage, die dann nach King's Landing geht und wo die Blockade auch ist.
Ist auch interessant, er sagt zwischendurch einmal, Aemon könnte ihn dafür hängen, dass er quasi die Trittsteine hergibt. Mhm. Aber die Frage ist, also, wahrscheinlich hat er deswegen diese Drucksituation, weil er, egal was er tut, alles führt irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise zum Galgen.
Oder es ist halt so, wie wenn man hin und wieder als Europäer in die südlicheren Länder reist, dass einem das Essen nicht so gut bekommt.
Ja, so,
das würde auch so ein bisschen
Eindruck
das erklären.
Macht
er,
ne? Den Eindruck
macht. Achso, was meinst du vorhin mit, ob der krank ist?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, das kann sein, ja. So, den Thailand-Strang abgeschlossen.
Ja. Dann haben wir hier einen kleinen, eine kleine Massenvernichtung.
Ein kleiner Wupsi?
Ja.
Wovon wir aber leider wieder nicht sehen.
Ja, wir sehen halt nur, wie Vega einmal anfliegt quasi. Und aber die eigentliche Zerstörung siehst du nur im Hintergrund.
Ja, aber ich finde, es war wieder so eine Szene. Und das finde ich an sich okay, dass man die Schlachten nicht zeigt, sondern so das Ausmaß, die Schrecken danach. Aber das wird ein bisschen zu inflationär, weil ich will hin und wieder was sehen.
Ja, und also ich habe das so interpretiert, dass quasi das, oder sagt Alicent ja auch später, dass es Aemons Stressreaktion ist darauf, dass er nicht mehr der Stärkste ist im Viertel, dass er einfach so eine kleine Stadt niederbrennt oder eine mittelgroße Stadt. Also unter massiven Genozid, muss man schon fast sagen, betreibt. Weil
An Bevölkerung, nicht an Kriegern.
Genau.
In erster Linie.
Also Sharp Point, die Stadt, die da vernichtet wird, die gehört zu Dragonstone, das ist schon richtig. Also zu Rhaenyra von der...
Ja.
Von der... wie sagt man?
Team Schwarz?
Team Schwarz, ja, ist einfach Team Schwarz. Und also es macht irgendwie Sinn, dass er die angreift, aber ich habe das Gefühl, dass wir davon nie wieder was hören. So, aber meine Gefühle täuschen auch manchmal. Aber der vernichtet halt einfach eine Stadt mit den Drachen und das ist halt schon eigentlich eine Riesensache.
Das und so, fühlt sich aber nicht so riesig an, weil es wird hin und wieder in der Folge noch aufgekocht, aber nicht so schreckensmäßig. Beziehungsweise ich habe es auch nicht als so ein absolutes Verbrechen gesehen, weil es auch nur so kurz war.
Ja, man hat immerhin noch, wenn man an Game of Thrones zurückdenkt, wo Daenerys dann Königsmund in Schutt und Asche legt, da kriegst du ja den Blick von unten.
Ja. So.
Und du merkst die Zerstörung auf dem Boden.
Ja.
Und das ist hier einfach so, ja, siehst du das im Hintergrund, da brennt irgendwie sowas und weiß ich nicht. Ist auch dazu gedichtet, also gibt's im Buch nicht. Finde ich schon eine massive Dazudichtung, weil das ist eine Tat, die müsste riesen Konsequenzen haben eigentlich.
Ja. Und es ist irgendwie ist mir eben auch so ein bisschen simpel gestrickt in dieser Episode. Ja. Naja, wir gehen zu seinem Bruder nach Königsmund. Da habe ich mir nur aufgeschrieben, er hat eine kleine Szene, wo er Rum trinken möchte. Ich finde es herrlich, wie man wieder so richtig, ich stelle mir so vor, dass du so einen Kater hast und so richtig fertig im Bett liegst und das Einzige, was du willst, ist ein Schluck Rum.
Ja, so sieht er auch aus. Ne?
Ja.
Aber das ist doch die Szene mit Aegon und Larys.
Wo Larys dann dazukommt, genau, das ist die eigentliche Szene.
Genau, aber da sagen die etwas. Und jetzt mag ich das falsch verstanden haben, ich habe das leider nur einmal gesehen. Sagt er, Sunfire ist tot?
Ja, der Drache ist tot, sagt er selber.
Und das ist ja schon sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das zu interpretieren habe, ob er denkt, dass Sunfire tot ist.
Ich glaube, das ist halt noch offen. Also wir hatten das ja schon mal gespoilert, deshalb eigentlich in den Büchern lebt Sunfire noch.
Ja.
Hat halt nur so einen kaputten, halb abgerissenen Flügel. Aber hier war jetzt schon zweimal so, wurde gesagt, dass er tot ist. Und entweder ist das so eine falsche Finte oder die haben es einfach geändert.
Aber man würde ja vermuten, dass der Drachenreiter von dem Drachen, das wird ja immer wieder angedeutet, dass sie eine Verbindung haben, der Drachenreiter und der Drache. Und die Drachen schreien ja auch, wenn ihre Reiter sterben und ja. Deswegen würde ich eigentlich davon ausgehen, dass Aegon weiß, ob sein Drache tot ist oder nicht.
Oder der hat halt durch diesen Absturz Verbrennung und der ist so kaputt, dass der so die Connection verloren hat.
Ja, man kann noch beides argumentieren. Aber ich habe da wirklich wieder, weil Kristen schon sowas in die Richtung gesagt hatte, vor zwei Folgen, wo wir auch schon gestutzt haben, so Moment mal, ist Sunfire tot? Aber ja.
Wird sich noch zeigen, wissen wir selber nicht. Ja. Safe. Ja, auf jeden Fall ist Aegon, ja, geroastet, könnte man richtig sagen. Der ist immer noch richtig im Eimer. Aber er wird fitter.
Ja.
Langsam aber sicher. Und Laris erzählt ihm so ein bisschen, dass er Geld nach Braavos gebracht hat, zur Eisernen Bank, die wir aus Game of Thrones kennen. Und dass es eine gute Idee wäre, da hinzufliehen, bis sich alles, sag ich mal, beruhigt hat.
Ja. Und, ja, ich habe das Gefühl, ich mecker viel in dieser Folge. Also, die hat mir immer noch Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, ich fände es, glaube ich, besser, wenn sie die Szene komplett weggelassen hätten. Mit Aegon und Laris.
Mich hat sie jetzt nicht so gestört. Ich fand, Aegon hat da wieder den Aegon so ausgespielt. Das fand ich eigentlich okay. Und es ging wieder um dieses Thema, wie er genannt werden möchte, was ja eigentlich sich auch schon durch die ganze Zeit zieht. Nämlich zum Aegon, die Wonne des Reiches. Das ist eigentlich wie Rhaenyra nämlich früher genannt wurde.
Die Wonne des Reiches heißt es
auf Wonne des Reiches klingt nicht so cool.
Auf Englisch heißt The Realm's Delight.
Das klingt sehr viel besser.
Die Wonne des Reiches.
Oder glaube ich zumindest.
Ja, das, nee, kann, das ist eine typische Übersetzung von sowas.
Ja, aber sonst ist da nicht viel in der Szene. Außer, ja, obwohl es wird schon nochmal klar, dass ja, Aemond den töten möchte.
Ja.
Weil Laris das auch nochmal so eindrücklich sagt.
Warum ich das sage, warum ich denke, dass es ganz cool gewesen wäre, wenn sie die Szene weggelassen hätten, ist, weil im Buch ist es halt ein Mysterium, was mit Aegon passiert ist. Also warum der auf einmal nicht mehr im Red Keep ist. Es aber wird dann relativ...
Am Ende sehen wir es, ne?
Genau, genau. Es wird dann relativ, auch im Buch, jetzt nicht so spät aufgelöst, dass Laris damit etwas zu tun hat. Mhm. Aber erstmal ist es so, Moment mal, wo ist denn Aegon? Und generell sind die Zeitskalen jetzt schon massiv verschoben teilweise.
Habe ich auch das Gefühl.
Und auch in dieser Folge, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass sich da jetzt wirklich Konflikte massiv was verschiebt. Ja. Also, naja. Naja.
Dann haben wir auch eine Szene, die wir, glaube ich, in mehreren Szenen alle zusammenpacken können.
Ja.
Oh Mann, ich habe auch gerade das Gefühl, jede Szene ist ein bisschen negativ behaftet. Aber Rhaena fand mir letzte Szene schon goofy, wie der da wegrennt. Und jetzt diese ganzen Mini, wirklich waren immer nur so 5-Sekunden-Schnipsel, wie sie panisch was trinkt, wegrennen, irgendwo halb verdurstet rumliegt. Und ja, Schafsdiebreit sucht. Und das ist einfach meine große Enttäuschung. Das ist ja jetzt echt schon wieder länger aufgebaut.
Ja.
Das hätten die doch wenigstens noch mal in die Endszene reinhauen können. Ja. Ne? Wenigstens hier so einen kleinen Schmankerle bringen.
Ob die ihn besteigen kann oder nicht. Aber anstatt dessen findet sie ihn nur. Was halt so...
Weiß ich nicht. Es war jetzt ja nicht überraschend,
dass sie den findet. Genau, das hat eigentlich...
Ja, man sieht jetzt, dass es sehr sicher Schafsdieb ist und dass er cool aussieht, aber das war's.
Und die Sache ist halt auch, ne, das ist Rhaena... Targaryen? Oh, gefährlich gerade. Es ist die Tochter von Daemon.
Also ich glaube, das ist dann...
Mit Laena. Es ist ein Targaryen, ne?
Genau.
Es ist Rhaena Targaryen, die da sich sowieso schon aus dem Staub gemacht hat von diesem Zug. Sucht die keiner?
Das haben wir letztes Mal schon gedacht, wo die losziehen.
Und gefühlt läuft sie halt von diesem Weg runter und ist jetzt erstmal... im Survival-Modus für eine Woche oder sowas? Ich weiß nicht. Also, weiß ich nicht. So ein paar Weichen, die jetzt gerade gestellt werden, die gefallen mir nicht so richtig.
Ich muss auch ehrlich gestehen. Also man hätte das ja viel früher schon mal zeigen können.
Ja.
Dass sie, weiß ich nicht, in Folge 5 dann schon losläuft und dann so ein bisschen noch Entwicklung durchmacht und das dann... Aber hier, das war so richtig reingequetscht. Also, ja, hätte man fast rauslassen können.
Genau. Und ich fand auch das Design, also vom Schafsdieb, fand ich passend, weil der ja auch kein auffälliger Drache ist. So, also der ist ja eher so ein, also wir vermuten, dass es der Schafsdieb ist.
Ja.
Das weiß man ja immer noch nicht so genau. Und ich fand auch cool, wie man ihn zuerst sieht, wie er nur so fliegt. So. Das sah schon cool aus. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich so blown away war, dann so im Endeffekt, dass das der Payoff ist quasi. Also man hat noch nicht mal den Payoff, dass es ein wunderschöner Drache ist.
Er sagt, aber ich fand schon, dass er cool aussah.
Ja, ja, stimmt schon.
Er hatte auch so diese nach oben geknickten Flügel und so, das sah schon geil aus.
Ist immer noch ein Drache. Ja, das stimmt schon. Ist immer noch ein Drache. Aber trotzdem hatte die Szene halt kein Payoff-Gefühl. Und das war das, was dem Finale ein bisschen gefehlt hat.
Ja, durchaus. Wir sind im Thronsaal. Wir haben die neuen drei Drachenreiter. Wir haben Hugo und Ulf erstmal nur.
Hugo und Ulf, genau.
Und Jace kommt dann dazu.
Genau.
Genau, und da zeigt, Ulf hat etwas an Überheblichkeit gewonnen.
Ja.
Hat die Füße auf dem Tisch, sitzt sogar noch auf Rhaenyras Stuhl. Also ja. Schon ein ordentlicher Move.
Mhm.
Ja, da kommt jetzt so ein bisschen Comic-Style rein. Fandst du es zu viel oder okay?
Leute, mir gefällt die Serie und ich mochte auch die Folge an sich, aber das war mir auch zu viel. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Ich finde ja ganz cool, dass sie jetzt mal zeigen, diesen Klassenunterschied auch, ne? Den siehst du jetzt hier massiv, dass Jace schon ein ziemlich arroganter Schnürsel ist da,
ja.
Der sich ordentlich was einbildet. Und ich finde auch cool, dass Ulf und Hugo oder Yu da sehr unterschiedlich reagieren.
Mhm.
Finde ich auch super. Aber der Ulf weiß ja schon, was das für mächtige Leute sind. Und wir hatten ja auch schon mal die Szene, dass Aegon in die Bar reinkommt und Ulf auf einmal ganz kleinlaut ist und so weiter.
Weil der Aegon aber kannte.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber kennt der Jace nicht zu dem Zeitpunkt? Das fand ich auch ein bisschen, dass der nicht weiß, wer Jace ist.
Aber ich sag mal so, wenn du heute so ein bisschen rumfragst, welche Politiker hier gerade so am Streben sind, also so ein paar, die Klassiker kennst du, aber du kannst meistens nicht mehr alle Ministerinnen und Minister aufzählen.
Ja gut, aber das ist einer von 7 Drachenreitern jetzt im Endeffekt von denen.
Also ist richtig, aber wenn du dich als Ulf und Säufer bist und dich nie mit sowas beschäftigt hast, ich fand's fast drüber, aber ich fand's noch okay. Und ich fand's auch zum Teil ein bisschen lustig, weil er irgendwann sagt, am Ende so, ich wollte nicht respektlos erscheinen. Und dann geht er weg und rempelt den so an. Ja. Und allein schon, dieses Weggehen ist eigentlich schon...
Ich fand's auch nicht schlimm.
Nicht gedurft,
also es war mir ein bisschen zu viel, aber ich fand's auch nicht schlimm.
Ja.
Also das...
Ja, er baut auf jeden Fall auch so ein bisschen Jace Wunde mit. Ja, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt, ne? Beide Drachenreiter. Ist natürlich genau das, was Jace nicht hören möchte.
Aus dem Aspekt heraus funktioniert das auch gut. Weil du merkst halt, das ist richtiger Dorn im Auge für Jace.
Ja.
Weil der halt um alles, also was ihm am meisten stört, ist halt, dass jetzt andere Bastarde quasi auch Drachenreiter sind.
Mhm.
Und das frisst schon richtig an ihm. Also aus der Perspektive her war das schon eine sehr effektive Szene. So, Rhaenyra und Corlys?
Genau, eine coole Szene, weil das möchte ich jetzt auch nochmal langsam betonen, nach dem schlechten Start hier. Ja, ich muss einfach wieder sagen, ich finde Corlys weiterhin mega cool.
Mhm.
Und es geht darum, Rhaenyra möchte ein bisschen über Adam erfahren, er gibt aber nicht preis, wer es genau ist. Und sie hört erstmal auf seinen Rat, also die Hand, er ist ja die Hand. Und sonst war Rhaenyra immer Team, wir möchten Abschreckung haben, aber jetzt hört sie wirklich mal auf ihn und sagt, weil er sagt, das reicht nicht.
Ja, wo man auch tatsächlich sagen muss, Corlys hat da schon einen echten Punkt. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie der Trend der zweiten Staffel, dass Rhaenyra immer nur quasi Abschreckung und nicht, also sie zeichnen Rhaenyra sehr zurückhaltend, sehr passiv.
Ja.
Und selbst später in der Folge sagt sie das ja nochmal, glaube ich, ne, dass sie das eigentlich nur als Deterrence haben, weil als Abschreckung.
Ja.
Wo man jetzt wirklich sagen muss, gerade ist das Kräfteungleichgewicht so massiv, dass jetzt tatsächlich der Punkt ist, anzugreifen. Und da hat Corlys komplett recht. Also und dann denkst du an das Gesicht von Rhaenyra am Ende von der letzten Staffel und denkst du, das
sehe ich nicht mehr.
Genau, das ist irgendwie so ein bisschen,
Beziehungsweise, da wird es ja auch nochmal vielleicht einen Turn geben nach irgendwelchen Ereignissen später. Ich finde aber noch cool, dass Corlys die Seeschlange umbenannt hat, also sein Schiff. Und jetzt ist es die Königin, die keine war, also nach Rhaenys benannt. Nochmal so ein schönes Zeichen dafür, dass er nicht mehr, also vorher das Schiff heißt genauso wie er selber. Jetzt geht er so ein bisschen weg von Egoismus und denkt öfter mal an andere Leute.
Ja, vielleicht können wir da auch direkt die Allen-Szene dazu packen, das passt gerade thematisch. Mhm. Weil ich finde, da merkt man wiederum, dass er halt einen Schritt gemacht hat, aber jetzt noch nicht so ganz da angekommen ist. Denn Alan bringt da ein paar sehr solide Punkte.
Durchaus.
Und ich muss auch sagen, das war eine der, also die Szene hat mir sehr gut gefallen. Die fand ich wiederum sehr cool, weil da mal wirklich gezeigt wird, was für eine grauenhafte Position Alan und Adam hatten.
Ja.
Und Alan jeden Grund hat, Corlys dafür zu hassen tatsächlich.
Und ich glaube, zum ersten Mal in seinem Leben so ein bisschen Wut rauslässt.
Ja, und ich muss auch sagen, das war so einer der kleinen Katharsen in diesem in dieser Folge, wo du denkst, sag sie. Und das hat sich gut angefühlt tatsächlich.
Ja.
Und auch dieses, dass quasi vor seiner Nase die, dieses, und der ist ja einer der reichsten, der ist der reichste Lord, ne?
Der ist auf jeden Fall.
Und man fragt sich, der könnte doch seinen Bastard da so ein bisschen Gold beiseite schaffen, ohne jedes Problem. Also das.
Natürlich immer mit der Angst, dass da irgendwas rauskommt oder sowas, ja. Aber.
Versteht man. Aber ist auch wirklich ein Arschloch-Move. Und Alan hat dann komplett zu Recht. Liest er ihm da ein bisschen die Leviten. Womit Corlys ja so gar nicht. Das kennt er nicht, ne?
Ich glaube, so spricht keiner sonst mit Corlys.
Und das finde ich auch gut gespielt an der
auf
Stelle.
Jeden Fall.
Das merkst du selbst.
Das kommt an.
Ja, genau, das kommt an.
Ja.
Und das trifft auch den Kern von Corlys. Mhm. Deswegen fand ich das sehr cool.
Hat mir auch sehr gefallen. Bin ich ganz bei dir.
Also, Alan, sag, was Phase ist. Es wird noch interessant, ne, weil Alan ist in den Büchern 15.
Und, ja, aber das,
und hier ist er was? Ist er 40 oder so?
Er sieht Wahnsinn. Er sieht auch so viel älter aus als Adam.
Ja, stimmt. Finde ich auch, ja. Adam könnte easy 10 Jahre jünger sein als Alan.
Aber mit den Alterssachen, also das war bei Game of Thrones schon verrückt und eigentlich auch Rhaenyra und sowas. Die sind ja am Anfang, das sind ja alles kleine Kinder eigentlich.
Ja? Das ist generell, ja.
Ja.
Generell hatte ich bei Game of Thrones schon immer das Gefühl, dass die alle zu jung sind. Also in den Büchern.
Ja.
In den Büchern, Jon Snow ist irgendwie 15 oder sowas und selbst am Ende von der Geschichte ist, es gibt die Sache, dass George R. R. Martin wohl beim Schreiben irgendwann überlegt hat, irgendwann einen Timeskip zu machen, über 5 Jahre zwischen den Büchern und dann quasi die Story weitergehen zu lassen und hat dann aber gemerkt, dass das nicht funktioniert narrativ für ihn und dass das einer der, also zumindest einer der Gründe ist, warum die Charaktere immer noch alle in Buch 5 so jung sind. Obwohl die eigentlich Sachen machen, wo du sagen würdest, das ist eigentlich.
Das mache ich mit 30 nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist. Wie kannst du immer noch 13 sein oder so? Auch Robb Stark ist in den Büchern irgendwie, weiß ich nicht, der ist 12 oder 13.
Ja.
Also quasi so alt wie hier unser Oscar Tully. Da gab es auch ein paar Memes.
Oh ja.
Memes im Internet zu, dass Oscar Tully der wahre Jon Snow ist, weil der mit 13 halt schon diesen. Der wahre Robb Stark.
Robb Stark,
ist. Ja. Genau. Und ist ja auch sein Vorfahre, ne? Weil.
Ja, zumindest so ein bisschen, ne? Mit Catelyn Tully.
Genau.
Ja, das stimmt. Wir kommen nach Harrenhal.
Ja.
Und erfahren, dass Caraxes gerne Schweine isst.
Wichtig. Fand ich
eine interessante
Nebeninfo. Ja. Und Broom, Alfred Broom kommt da an. Oder bin ich da zu weit gesprochen?
Ich habe Sir Alfred Ginster.
Ja, das ist der gleiche. Der heißt im Englischen zu Alfred Broom.
Ich weiß, unterschiedlich.
Ich weiß es doch auch nicht,
Tobi. Okay. Aber dann genau, der kommt an, der von Rhaenyra ja losgeschickt wurde.
Und schlägt so ein bisschen Verrat vor. Hör mal, wie wär's, Kollege?
Ja.
Hast du nicht Bock? Und ich meine, ich finde da wieder cool die ambivalente Reaktion von Daemon. Also ich springe nicht zu sehr in der Szene, aber da passiert jetzt eigentlich nicht so viel. Ne? Aber und Daemon grinst nur so und geht so weg und man denkt noch so, ja, ich meine, der Titel König gefällt ihm. Vielleicht überlegt er wirklich darüber, also denkt er wirklich darüber nach.
Mhm. Ja. Das Coole war, hast du mitbekommen, irgendwann dreht er sich ja um und hört so ein Wort scheinbar. Wenn du die englischen Untertitel anmachst,
ach, hast du. Weißt, ich hab die auch immer an, deswegen
steht okay.
Trader, steht da.
Genau. Ja, weil bei den deutschen Untertiteln siehst du es nicht.
Nee?
Nee.
Oh, die, ja, das
aber die Deutschen
sind ich, komplett ich hab's nicht wacky. Gehört, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch nicht. Also, aber als ich es mit Untertiteln anhatte, habe ich es irgendwie so doch halb gehört.
Genau.
Ja.
Vielleicht also Schwein, Weirwood Trees, wie heißt die auf Deutsch?
Der Holzbaum.
Sind halt so eine Sache, dass dadurch die Grünseher oder Bran halt in Game of Thrones oder Bloodraven, halt die können so einzelne Phrasen teilweise so dadurch kommunizieren. Und immer, wenn du halt ein Weirwood Tree siehst und einen Charakter hört irgendwas oder sowas, könnte das theoretisch halt die Three-Eyed Crow sein oder sowas, die gerade da am Trippen ist im Baum oder sowas und da irgendwas rüberschreit. Es gibt im Buch da mehrere Situationen, wo das passiert, unter anderem auch mit Theon und mit John direkt mehrere, glaube ich. Also ja.
Theon.
Super interessant. Ja, also in den späteren Büchern, wenn Theon wieder in Winterfell ist.
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Der Geist von Winterfell und dann läuft er da durch den Weirwood Hain und hört Bran durch den Baum und sowas. Das ist richtig trippy Shit. Ich habe letztens nochmal das 5. Buch gelesen und so und das ist wirklich, da ist so noch so viel drin, was man halt vergisst, weil die letzten Staffeln so schlecht waren. Das letzte Game of Thrones Buch ist richtig, richtig gut und richtig trippy und düster und ich liebe das. Gib mir Winds of Winter. Sorry.
Zurück zur Königsmund. Ich merke, wir haben noch so ein paar Szenen vor uns.
Es tut mir leid.
Nee, alles gut. Oder Königsmund ist richtig?
Ja, Königsmund.
Wir haben Eamon und Jasper Wilde, die ganz kurz über Hafenschmuggel quatschen und man merkt irgendwie einfach nur, dass Eamon, weiß ich nicht, der wirkt einfach nur durch.
Ja.
Der ist einfach nur sauer oder...
Denkt nur politisch, denkt nur
noch... Denkt fast gar nicht mehr so richtig.
Hm. Ja. Aber den, ja. Also stimmt, also was hat den so massiv... Ist es einfach nur die Sache, dass er jetzt nicht mehr der Stärkste ist, weil er ist ja Pfund für Pfund, also so im One-on-One hat er immer noch den krassesten Drachen. Es ist nur noch die Sache, dass die anderen halt so viele Drachen haben.
Das ist ein Problem und er ist nicht mehr, also das ist ja der krasse Moment, wo es kippt.
Ja.
Er war bis dahin immer überzeugt, dass er mit seinem gesamten Team, sag ich mal, vorne liegt und jetzt nicht mehr.
Ja.
Wird mich auch frustrieren.
Erstmal eine Stadt.
Da will ich auch so ein kleines Städtchen abrennen. Alicent und Helena haben wir da noch.
Das ist noch nicht die Szene, wo dann auch Eamon dabei ist, ne?
Das ist ja, nee, aber das kommt direkt, also da können wir direkt drüber hingehen. Also die quatschen nur ganz kurz darüber, dass das Volk unzufrieden mit denen ist und Alicent drüber nachdenkt, wegzugehen.
Ja.
Dann kommt aber Eamon.
Ja, und ist gegenüber Helena sehr aggressiv, was würde ich sagen, in seinem Gehabe. Und versucht sie zu etwas zu bringen, wo ich sagen muss, so rein kriegstechnisch ist das schon durchaus ein Punkt. Er will nämlich, dass sie wieder auf Dreamfire steigt und als Drachenreiter auf deren Seite kämpft, wo Helena massiv dagegen ist, weil sie halt nichts mit diesem Blutvergießen und diesen Abfackeln zu tun haben will.
Und man muss sagen, Dreamfire ist ein verdammt großer Drache. Also der ist auch, oder ist die Mutter oder Vater, die Mutter, glaube ich, von mehreren späteren Drachen. Ich glaube auch von Syrox und sowas. Also ich glaube, Silberschwinge und Dreamfire, das sind so die beiden, die so ganz viele Kitties haben.
Ah ja.
Oder nach Kitties. Kitties. Nach Dreckies. Ja, deshalb eigentlich ja. Also das wäre eine Wucht, die zu haben.
Ja. Aber Alicent, das steht ja auch direkt bei, ne? Und sagt so, nee. Also sie, generell ist Alicent schon, ist ja später sowieso, aber auch in der Szene schon, merkst du, sie ist sehr, okay, wir hauen jetzt einfach ab und eigentlich ist der Krieg vorbei.
Ja.
Für sie zumindest. Sie will einfach fliehen.
Sie ist aber auch wieder so ein bisschen standhaft gefestigter, hatte ich das Gefühl. Also, zumindest nach ihrem tollen Bart, was sie hatte. Ja, weiß ich nicht. Dass sie auf jeden Fall jetzt mehr, sie weiß wieder, was sie will. Und bittet nämlich dann auch Orville, um sie, sag ich mal, glaube ich, dann nach Drachenstein zu schmuggeln.
Und wir kriegen eine kleine Prophezeiung von Helena zu Eamon. Wo Eamon sieht, also die haben ja so einen kleinen Standoff dann.
Ist es da schon?
Ja, das ist, weil wir jetzt sowieso ein bisschen gesprungen sind von zu Eamon und...
Oh ja, können wir aber direkt abhaken.
Weil Helena dann quasi ihm sagt, ich hab's mir ausgeschrieben, glaube ich. Gib mir eine Sekunde, tatsächlich sind wir ein bisschen gesprungen.
Ja.
You're gonna be swallowed up by the God's Eye. Und das war eine coole Line. Also die fand ich sehr...
Ja.
Man muss dazu sagen, the God's Eye...
Das bei Harrenhal.
Genau.
Diese Insel, ne?
Genau.
Wo auch irgendwas Großes mal mit den Kindern des Waldes ausgehandelt wurde vor etlich tausenden Jahren.
Genau, also es gibt bei Harrenhal so einen riesigen See und in der Mitte davon ist The God's Eye. Und das ist so eine ultra mystische Insel.
Ja.
Und ich glaube, es war in der Lore so, dass dort es gab ja einen großen Krieg zwischen den Menschen und den Kindern des Waldes.
Mhm.
Und auf dieser Insel wurde der beendet. Und
also Frieden geschlossen, genau.
Frieden geschlossen, genau.
Mhm.
Und es ist, glaube ich, auch so, dass in der Game of Thrones Show, da werden ja die White Walker irgendwann gemacht. Dadurch, dass
dass so ein Pfahl reingeht.
Genau, genau. Und da gab es Theorien, ob das im God's Eye passiert ist. Also es ist eine sehr mystische, sehr magischer Ort auf jeden Fall.
Mhm.
Und in der Nähe halt von Harrenhal, wo Daemon ja im Moment am Trippen ist.
Ja, weniger am Trippen ist, aber...
Weniger am Trippen, aber immer noch. Naja, weniger am Trippen weiß ich nicht. Also das gibt ja eine große Vision noch später bei ihm.
Ja, okay, aber das ist mal so ein Trippen, wo ich so dachte, ja, man weiß man immerhin, wovon es kommt.
Ja.
Ja.
Und es ist irgendwie auch so eine interessante Parallele zu Alice Rivers und Daemon, ne? Wo Alice Rivers zu Daemon sagt, so, du wirst hier sterben. Sagt jetzt hier Helena zu Eamon, The God's Eye will swallow you oder sowas und beides in einer ähnlichen Location. Interessant, interessant.
Ja. Und sie sagt auch noch, dass also sehr auf jeden Fall stirbt, auch egal, ob sie stirbt oder nicht, ja, vollkommen egal. Und das ist, dass Aegon wieder König sein wird und auf einem Thron aus Holz sitzen wird. Eine Theorie, was der Thron aus Holz ist.
Ich habe eine Theorie, aber die könnte es schon...
Die ist zu spoilerig.
Die ist zu spoilerig, ja.
Dann lassen wir das wieder weg, ja.
Obwohl ich wirklich sagen muss, dass die Show daran arbeitet, dass man nicht mehr so viel also aus den Büchern ziehen kann, so ein bisschen.
Also... Nee, also man weiß immer noch einige Dinge, die passieren, aber man weiß nicht, ob die das alles so übernehmen werden. Also auch bei diesen ganzen Visionen, die wir noch bekommen, ein paar Sachen treten sicherlich ein, ein paar sicherlich nicht. Das macht aber Visionen dann auch sehr viel spannender.
Aber wir sind eigentlich, ne?
Noch ein Stück vorher.
Noch ein Stück vorher. Ja, wir waren gerade in Königsmund. Gehen wir schon zu Gwaine und Kristen? Dann eine kurze Szene eigentlich nur.
Gwaine, ja, fangen wir an, weil ich weiß überhaupt nicht, wo wir
sind. Gwaine Hightower und Kristen Cole haben eine kleine Aussprache, weil Gwaine scheint herausgefunden zu haben, dass Kristen mit seiner Schwester schläft. Und also mit Gwaines Schwester. Ja. Liegt das an dem Tuch? Mit dem A dran? War das der Hint?
Ich habe das Gefühl, da ist so eine kleine Szene weggecuttet worden vorher.
Habe ich auch das Gefühl.
Weil er, die Szene startet fast mit diesem Schwert an der Brust. Also das ist nur vorher dieses Tuch. Und das ist ein bisschen wenig Info gewesen, finde ich.
Ja. Also, ich fand das Gespräch, was daraus entstanden ist, ganz
cool. Ich fand es sehr cool.
Ja.
Also und beide Charaktere finde ich cool.
Ich mochte auch, wie du gesehen hast, dass alle Männer drumherum
gucken, ne?
Geguckt haben. Also dachte, oh, da geht's gleich ab. Das will ich nicht verpassen.
Würde ich genauso machen.
Ja, auf jeden Fall. Und, aber fühlt sich in der Folge dennoch irrelevant an, die Szene. Also du kriegst Kristen halt nochmal gezeigt und Gwaine nochmal gezeigt, aber es passiert nichts mit den beiden. Also
nicht so richtig, ja. Also es ist aber an sich eine coole Szene, aber genau, sie ist, finde ich, in dieser Folge fehl am Platze.
Die hätte irgendwie vorher sein. Sind die eigentlich gerade auf dem Weg nach Harrenhal?
Die sind, glaube ich, auf dem Weg nach Harrenhal, genau, ja. Also schon aber gut, die zu sehen, keine Frage. Mhm. Und das ist auch so eine der wenigen Szenen, wo man vielleicht zumindest mal so eine Hauchsympathie mit Christian Kraut empfindet. Also er ist ja einfach komplett niedergeschlagen. Und ich finde es schon herrlich, wie er einfach, wie es ihm vollkommen egal ist, wie diese Schwertspitze da an ihm rumhängt. Und so ein paar Sachen, die er sagt, ne, machen auch durchaus Sinn. Ich sag nur was, ob alle Männer verdorben sind. Ne, fand ich gut.
Wo man auch nochmal merkt, Kristen Cole ist ja eigentlich ein wunderbarer Schwertkämpfer. Also eigentlich ist er einer der größten Kämpfer da zu der Zeit. Und was in der Show nie so richtig rübergekommen ist, finde ich. Und ich hatte hier halt einfach das Gefühl, er zeigt so, ja, das interessiert ihn halt null. Das ist halt der Weiß im Notfall. Ich kann er da wahrscheinlich noch was ausrichten. Und Gwaine ist halt eher so ein hochwohlgeborener Jüngling, der dann ihm so ein Schwert ins Gesicht hält. Also, das beeindruckt ihn nicht.
Ich finde es aber schön, wie sich Gwaine dann ganz am Ende einfach so daneben setzt. Ja, gut. Hab das Gespräch verloren.
Dann habe ich eine kurze, also dann habe ich nochmal Lothar und Thailand.
Genau, das hatten wir aber schon.
Hatten wir schon.
Deshalb Drachenstein nochmal Jace und Baylor.
Ja, wo Baylor gute Punkte bringt. Dass Jace nicht so viel schmollen soll?
Durchaus, ja. Aber sonst auch wieder wenig. Also Baylor hatte einmal, finde ich, die starke Szene mit Corlys. Mhm. Und jetzt ist sie wieder so relativ raus. Also ich finde so ein paar Charaktere, das ist Helena, Baylor, Rhaenyra, die sind über diese ganze Staffel, die sind mir einfach zu wenig. Also die bekommen
Ich finde, Helena kommt ja nochmal in der Vision von Daemon vor.
Tatsächlich ja, die kommt jetzt am Ende nochmal, das war cool. So über die ganze Staffel gesehen, sind das so Charaktere, die ja eigentlich cool und auch irgendwie in gewisser Weise wichtig sind, aber die insgesamt immer nur so ein paar Mini-Minuten haben und dadurch so komplett untergehen. Und das finde ich schade.
Ich meine, zugegebenermaßen, die Serie hat so einen riesen Cast an Figuren, es ist wirklich schwer, das zu jonglieren. Und wenn das, aber es ist mir auch schon aufgefallen, dass sie hier wirklich halt so ein paar Bälle haben fallen lassen.
Weißt du, was geholfen hätte?
Mehr Folgen.
Zwei Folgen mehr.
Zwei Folgen mehr, ja.
Hätten sicherlich geholfen.
Also deswegen vermute ich auch, also, dass das ursprünglich 10 Folgen geplant waren. Und dann vielleicht aus irgendwelchen buchhalterischen Gründen da 2 Folgen gestrichen wurden. Fühlt sich einfach so an. Mhm.
Gut. Der Drachenstein. Wir haben ein kleines, sehr lecker aussehendes Dinner.
Ja.
Also da muss ich sagen, ich muss auch gleich was essen, ich habe Hunger. Das sah richtig schmackofatz aus.
Schön viele Vögel, ne? Also Vögel. Kleine Vögel.
Ja.
Birds,
small birds. Schön Wein.
Ich fand auch interessant, muss ich sagen, fand ich interessant, auch von dem Gedanken her, dass ja jemand dieses Dinner organisiert haben muss. Und diese Zusammensetzung als halt Rhaenyra, der Königin, und ihre ihre Drachenreiter dann im Wesentlichen. Also es ist quasi so die Drachenreiterrunde, mhm, von Damon mal abgesehen.
Die Ritter der Drachenrunde.
Ja, genau. Und da sieht man schon an beiden Tischenden treffender Welten aufeinander.
Also, ja.
Aber dass Ulf so null beeindruckt ist von der Kulisse, das finde ich halt so ein bisschen...
Es ist vielleicht ein bisschen zu wenig beeindruckt.
Es ist ganz lustig so. Und ich mag auch, wie Adam die ganze Zeit schon so mega unwohl ist dabei. Und darauf
oder
reagiert.
Oder auch so, ja?
Ja, ja. Und sie sagen dann eine interessante Sache, dass also offensichtlich ist Drachenreiten da noch nicht verbunden mit, dass sie Ritter sind und also Knights und Lords, also die haben noch keine Ländereien. Und Rhaenyra sagt dann halt, okay, wenn ihr mir gut dient, dann werdet ihr erhoben in den Ritterstand und kriegt Ländereien und so weiter.
Ja.
Wovon und, die nicht beeindruckt sind.
Nee, aber ich fand es schon ein bisschen amüsant, wie er sagte dann so, sie sagt nochmal, ja, Ritter haben eigentlich Manieren und ja, schlag mich doch zum Ritter. Habe ich vielleicht Manieren. Also der ist schon ein bisschen sehr frech, das stimmt. Aber ich glaube, dem ist das wirklich... Ich weiß nicht, wenn ich auf einem Drachen über Königsmund rumfliegen würde, vielleicht würde mir das auch ein bisschen zu sehr zu Kopf steigen.
Und es sind halt auch nicht irgendwelche Drachen, ne? Es sind halt Vermithor und Silverring, also ja, so richtig massive, große Kolosse.
Ja.
Das ist denen schon jetzt schon, also zumindest dem Ulf, schon ein bisschen zum Kopf gestiegen.
Aber man muss überlegen, die sind innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit zu den mächtigsten Leuten, also von nichts, also wie wir, zu den mächtigsten Leuten der Welt geworden.
Aber können sie noch nicht richtig kontrollieren, ne? Gefühl, also sie haben ja auch die Diskussion darüber, dass sie
Lernen müssen.
Genau, noch lernen müssen, ihre Drachen zu... Und das will ich eigentlich sehen.
Eigentlich ja.
Das wäre doch super interessant. Zeig mir mal, wie die trainieren und wie die versuchen mit den Drachen... Ich würde gerne halt einfach so einen Übungsflug mal sehen. Und dann wie die
lenken. How to train a dragon.
Ja, how to train a dragon. Ja, das hätte ich richtig Spaß dran.
Das ist richtig, ja.
Aber das zeigen sie leider auch nicht.
Wird uns leider noch verwehrt.
Ist halt auch ein großes Geheimnis irgendwie, ne? Weil wie lenkt Aemond Vega? Ist wirklich... Ja, genau. Also, oder ist es diese Verbindung, die der Drachenreiter mit seinem Drachen hat? Weil hört Vega das, wenn der da ganz klein Druck auch ist? Ist halt auch so.
Ist die Frage, wie gut Vega überhaupt noch hört.
Genau.
Das in dem Alter.
Das kommt auch noch hinzu.
Bekommen alte Drachen auch Hörprobleme?
Ja.
Das sollte auch noch geklärt werden.
Das Hörgeräte für Drachen.
Das ist auch ein richtig geiler Shop.
Vega ist eigentlich super friedlich. Sie versteht nur das immer falsch.
Was hast du gesagt? Dracarys?
Doharis? Dracarys, okay.
Alright. Okay. Eigentlich so eine richtig liebe alte Omi.
Ja, das soll ich noch verbrennen?
Okay. Na gut. Ah ja. Die Szene endet mit einer ganz kurzen Sache noch, die ich nämlich auch nochmal gut fand. Und zwar kommt eine Info von Sir Simon aus Harrenhal, dass Daemon ja da eventuell Verrat begehen könnte, gerade, oder es etwas unklar ist. Und das ist auch nochmal spannend. Und da würde ich an Jays Stelle auch denken, ey, sag mal, geht's noch? Also wie Rhaenyra ihn nicht mal anguckt, fragt gar nicht, sondern einfach, Adam, wollen wir?
Ja.
Ja, tat mir ein bisschen leid.
Ja, es ist...
Aber Jace ist auch nicht so sympathisch, diese Folge oder die letzten Folgen.
Ja, der ist halt so ein bisschen ein arroganter Schnürsal, wie ich eben gesagt habe, aber das kommt schon massiv so rüber.
Finde ich unsympathisch.
Es wirft, finde ich, ein bisschen die Frage auf, warum Rhaenyra nicht schon mal vorher rübergeflogen ist. Aber natürlich ist es richtig, dass Rhaenyra halt auch nicht sich die Blöße geben darf, Daemon hinterher zu fliegen. So in der. Also das verstehe ich und jetzt hat sie halt einen massiven Grund. Das verstehe ich schon.
Und sie ist ja von dem Rat ganz lange abgehalten worden.
Ja.
Sollte nicht und hat dann noch lange drauf gehört.
Ja.
Und jetzt hat sie sich, glaube ich, mit Corlys auch vielleicht mal ein bisschen besser beraten lassen.
Ist interessant, dass sie Adam mitnimmt, ne? Also habe ich auch direkt drüber nachgedacht.
Aber ich muss sagen, also als nächstes hätte ich Hugo genommen. Aber mit Ulf hätte ich es jetzt auch.
Ich dann nicht. Daylan, ist der Drache vielleicht zu klein? Sie wollte schon etwas. Also Sea Smoke hat ja Kampferfahrung. Da wollte sie schon jemanden dabei haben, der im Notfall da mal so...
Und so eine kleine Trainingsmission und vor allem auch so eine Sache und ja, ich vertraue dir, vertraue mir am besten auch.
Ja, aber vertraut die Adam schon? Das ist halt ein bisschen die Frage, also, ne?
Also, da die den mitnimmt, hatte ich das Gefühl,
ja. Und, stimmt, sie hatte ja vorher das Gespräch mit Corlys, also da ist so eine gewisse Informationslage immerhin.
Mhm.
Sie weiß, dass...
Stimmt, er sagt noch, ist ein sehr ehrenvoller Mann.
Zuverlässig und so weiter. Also, das macht schon Sinn, tatsächlich.
Und vielleicht, ich weiß ja nicht, ob... Irgendwer, ich weiß ja nicht, ob das niemand ahnt, ähnlich wie das bei Clark Kent und Superman ist mit der Brille und ohne Brille, ob man dem nicht auch ein bisschen ansieht, dass es wirklich Cornes Sohn ist.
Ich meine, in den Büchern gibt es ja die ganzen Gerüchte und so. Und
ja.
Das ist immer so, ja, weiß man eigentlich. Also.
Ja.
Also, finde ich cool, wenn die noch Gerüchte noch so ein bisschen mehr hier und da so reingebunden haben. Ja, machen sie das ja.
Nicht so ganz.
Genau.
Ja. So. Naja. Dann sind wir in Harrenhal. Genau. Und jetzt kommen wir auch zum letzten Trip.
Zum massiven Trip. Zum massiven Overdose, könnte man auch sagen.
Genau. Aber ganz kurz noch, bevor der Trip startet, spannend, dass Alice sitzt an seinem Bett. Also man sieht sie wieder und sie hat Tränen in den Augen. Fand ich interessant.
Fand ich auch interessant.
Konnte ich aber nicht ganz doll.
Konnte ich auch nicht ganz doll. Okay, fand ich auch, also das ist so, ich, es gibt in den Büchern auch so eine Hexe, die Prophezeiungen macht. Und es gibt da eine Verbindung, dass quasi die Personen, die die Vergangenheit und die Zukunft sehen, halt die Trauer um die Vergangenheit und die Zukunft haben quasi. Das heißt, die diese Seherfähigkeiten haben, neigen dazu, quasi nur das Schlechte zu sehen in der Zukunft und in der Vergangenheit und sind deswegen halt so depressiv, weil die einfach nur die das zerstört.
Das macht durchaus Sinn, finde ich.
Ja, das schwingt da vielleicht so ein bisschen mit. Aber man kann Alice Rivers halt immer noch nicht so einschätzen, weil man weiß, dass sie Prophezeiungen macht, aber sie setzt die halt auch immer für ihre eigenen Zwecke so ein bisschen ein, gefühlt. Also.
Ja, ist, aber deshalb finde ich es weiterhin ein sehr cooler, spannender Charakter.
Ja, auf jeden Fall.
Die beiden begeben sich auf jeden Fall in den mysteriösen Götterhain. Und da sieht man ganz kurz so eine Geweih-Tierfigur im Hintergrund. Mhm. Habe ich aber auch nur in so einer Trailer-Besprechung irgendwo gesehen.
Ja, man muss auch wirklich den pausieren, um das zu sehen. Und das ist einer von diesen Green Men, ne? Die auf dem God's Eye, wovon wir eben schon geredet haben, auf dem Götterauge angeblich leben. Also diese eigene komische Zwitter.
Also kein Kind des Waldes konkret, aber irgendwas
Komisches anderes. Weiß man nicht genau, was es ist, aber es ist halt irgendwas Mystisches.
Ist, glaube ich, so eine Szene, die auch wirklich dann einfach nur so für Ultra-Fans da reingepackt ist, dass man da was zum Diskutieren hat.
Aber dann kommt eine lange Szene, über die man sehr lange diskutieren kann. Und nämlich die Vision von Damon.
Noch ganz kurz vorher, sorry, schon wieder, dass Alice mit Damon spricht, weil ich finde es recht wichtig, dass er jetzt begreift, er ist nur eine Schachfigur. Es geht nicht darum, dass er ein Schicksal vorantreibt irgendwie, was er denkt, was richtig ist, sondern dass er einfach vom Schicksal getrieben ist. Und diesen Cut braucht er, um diese Vision, sag ich mal,
stimmt,
verstehen zu können.
Und es ist so ein bisschen fast schon vierte Wand auch, ne? Also es ist, it's all a story. Und sowas sagt sie so.
Das ist ja häufiger.
Genau, ich hatte zumindest den Moment, dass ich dachte, jetzt gehen sie schon ein bisschen ins Metagame hier.
Und der Werholzbaum hat das Gesicht von George R. R. Martin.
Das habe ich auch
gegeben. Ja. Finde ich auch lustig. Kleine Hommage an ihn.
Ja. Und er ist auch irgendwie sehr plakativ, dass er greift da dran und er sieht quasi alles. Kann das richtig einordnen? Nein. Aber er sieht sehr, sehr viel.
Er sieht eine wahnsinnige Menge. Genau, jetzt sind wir bei der Vision.
Ich weiß noch nicht mal, wo wir da anfangen sollen.
Ich würde einfach von oben nach unten durchgehen.
Von oben nach unten.
Ja. Fangen wir chronologisch?
Ich habe Bloodraven als ersten wichtigen Punkt.
Genau, den habe ich auch. Brynden Rivers mit dem roten Muttermal.
Wer ist das, Tobi? Erzähl doch mal.
Das ist eine Person, die einige Jahrzehnte später wichtig wird. Und sehr viel später zum dreieugigen Raben wird.
Die man in Game of Thrones tatsächlich sieht.
Genau, die da im Baum verwurzelt hängt.
Der Meister von Bran quasi am Ende.
Genau, es war mal zeitweise jemand, der in der Nachtwache war, der Meister. Der war aber vorher auch schon in einigen Kriegen da. Und jetzt ist, und zwar, wo Sir Duncan auch eine große Rolle spielt.
Genau.
Hast du gesehen? Gestern, glaube ich, kam der erste Mini-Teaser raus.
Ah, nee, den Teaser.
Also es ist auch wirklich, es sind 5 Sekunden Material. Aber man sieht so 4 kleine Szenen, man sieht Duncan und Egg. Das heißt, 2025 soll starten The Night of the Seven Kingdoms. Eine Serie, auf die wir uns, glaube ich, sehr freuen.
Wo wir wahrscheinlich sichere Folgenbesprechungen zu machen.
Ja. Ja, also da interessiert uns nicht, ob ihr das wollt oder nicht.
Das machen wir einfach. Das ist uns komplett egal. Das
ist einfach. Ja.
Aber Bei Blood Raven. Also ich finde den Charakter super faszinierend.
Ja, da ist noch viel Story um den, ja.
Genau, der hat super viel Story, der hat super viel Fleisch. Mhm. Und das Komische ist aber, eine der prägendsten Sachen von Blood Raven ist halt, dass in den Büchern immer gesagt wird, he has 1,000 eyes and 1. Mhm. Weil er nur ein Auge hat.
Ja.
Und hier hat er 2. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Also ich meine, in Game of Thrones hat er 2 Augen. Da fehlt, glaube ich, oder? Der alte Mann in dem Baum hat, glaube ich, 2 Augen.
Ja, ich hab mich aber an der Stelle ganz kurz schon mal gefragt, weil ich nie 100% sicher war, ob das wirklich auch Blutrabe ist oder auch schon irgendein Zwischennachfolger-Typ.
Jetzt in
Game of Thrones am Ende.
In Game of Thrones.
Ist das safe, Blutrabe? Da bin ich mir
einfach nicht sicher. Also in den Büchern ist es Blood Raven, ja.
Ja,
in den Büchern ist es safe, dass Brynden Rivers ist, also Blood Raven,
Blutrabe.
Aber in der Show könnte man vielleicht argumentieren, dass es noch jemand anders sein könnte. Aber ich glaube auch, dass es... Ich glaube, das erfährt man irgendwo in der Vision.
Aber es wäre auch weird, wenn die dem jetzt 2 Augen geben. Ein Auge und nachher hat er 2 wieder.
Ja, aber es ist so...
Aber ja,
es ist so ein zentraler ist ein
Merkmal von
Part denen, ja. Von Blood Raven.
Ja, auch so eine schöne Parallel zu Aemond.
Genau, weil er so ein Spionagemeister ist und rote Augen eigentlich auch hat, weil der ein Albino ist. Und ich finde es komisch, dass er, also ich habe gesagt, oh, das ist Blood Raven, warum hat er 2 Augen?
aber das Muttermal war schon sehr...
Vielleicht hatten sie wirklich Angst, dass man ihn mit Aemond verwechselt dann irgendwie und alle denken, Daemon sieht wieder Aemond.
Obwohl das ja auch spannend wäre,
ja,
so ein bisschen Verwirrung dazu stiften.
Ja, das haben sie auf jeden Fall.
Ja, dann sehen wir kurz ein paar weiße Wanderer. Da muss ich sagen, der weiße Wanderer hat mir gar nicht gefallen.
Nee, der war wack
aus. Okay, fand's aber.
Der war richtig wack.
Aber wie können die, also weil die sahen später richtig cool aus, wieso haben die sich da so wenig Mühe gegeben?
Der sah einfach wack aus.
Ja, okay, gut. Fand's nicht nur ich.
Ich fand auch selbst doof, dass man überhaupt einen White Walker gesehen hat. Also es ist irgendwie so ein bisschen mystischer zu halten oder sowas.
Ja, aber die haben ja insgesamt recht viel Lied von Eis und Feuer reingebracht. Und das spielt ja jetzt doch nochmal eine größere Rolle. Fand ich okay, aber es ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannender und wichtiger Punkt. Normalerweise, wenn du diese Werholzbäume anpackst, geht dein Blick tendenziell Richtung Vergangenheit, nicht Richtung Zukunft.
Stimmt.
Und das ist ja jetzt so eine Vision, wahrscheinlich liegt es auch irgendwie an Alice, eher ganz klar Richtung Zukunft, weil alles, was in dieser Vision vorkommt, ist passiert in House of the Dragon oder später oder so in der Art zumindest.
Oder eigentlich was alles nach, außer Helena halt, ne? Helena ist halt da, die kommt da vor.
Ja, sagt ja auch nochmal, dass Daemon nur eine kleine Rolle in der Geschichte spielt. Ja, und wir sehen, ich würde gar nicht zu sehr drauf eingehen, was wir alles sehen. Jeder kann sich sonst im Standbild das mal durchgucken. Das ist zum Teil
Daenerys
starkes
ist wichtig, oder?
Foreshadowing
aber auch. Ja, genau, ja.
Genau. Aber Daenerys ist noch richtig. Wichtig, ja.
Und ich finde irgendwie die Parallele interessant, dass Daenerys da mit 3 Drachen gezeigt wurde und Rhaenyra gerade 3 Drachenreiter angelacht hat. Und ich finde irgendwie, das ist sowas, du könntest theoretisch denken, das ist Rhaenyra, die ihre 3 Drachenreiter rekrutiert hat. Und dann sieht er ja Rhaenyra auf dem Thron. Mhm. Das ist schon noch wichtig, weil irgendwie. Weil das so auch die Parallele ist wieder zu der Szene zu Viserys, als er Viserys auf dem Thron gesehen hat. Mhm. Und gefühlt schließt sich dafür Daemon Kreis, dass er Rhaenyra als Königin akzeptiert, die dann gegen die White Walker kämpfen muss.
Genau.
Wir haben ja schon häufiger gesagt, dass wir diesen Prophezeiungsgedanken in House of the Dragon zum Mittel finden. Und ich finde auch hier, das ist gut eingebunden, aber ich bin auch hier immer noch so ein bisschen. Ja.
Es hätte es nicht so krass gebraucht, hätte ich gesagt.
Und ich finde auch ein bisschen schade, dass halt dadurch die Charakterentwicklung von Daemon überschrieben wird mit es gibt die große Prophezeiung, wir müssen doch zusammenhalten. Ich glaube jetzt, Rhaenyra ist die wichtige Person, die White Walker aufhält. Und es geht nicht darum, dass Daemon sein Ego unterordnet zu Rhaenyra.
Ja.
Ist ein bisschen schade eigentlich.
Und wenn man jetzt auch nochmal diese Entwicklung von Daemon, in der ersten Staffel passiert ja wahnsinnig viel mit ihm. Ja. Und in der zweiten Staffel am Anfang ein bisschen und dann macht er die ganze Zeit diese Entwicklung, aber kommt da irgendwie nicht voran und jetzt, das war ja klar, wo es hingeht irgendwie. Also ich war überhaupt nicht mehr überrascht.
Nee,
ja. Ja, ich fand aber am Ende der Szene noch ganz cool, wie die diesen Übergang mit Helena gemacht haben, die dann auf einmal, die verdammt ähnlich zu Alice Rivers aussieht.
Hm.
Fandst du nicht? Da waren 2 Szenen, weil einmal meine ich zumindest, dass es auch die Stimme von
generell, Alice Rivers ist. Generell, dass Helena anders aussah in der Folge. Fandst du es auch? Ich fand, die sah anders aus als eine Restlinde.
Ja, irgendwie aber, also es gab so zwei Szenen, wo man beide Gesichter sah und ich dachte, erschreckend ähnlich.
Ja, vielleicht ist das also, ein bisschen Gesichtsforming oder sowas von
Alice Rivers. Ja.
Stimmt, da gibt es auch sogar so eine Fantheorie, dass irgendwie, oh, jetzt weiß ich, jetzt kriege ich das nicht richtig auf die Kette, aber es gibt eine Fantheorie, dass Alice Rivers nur eine Halluzination ist, die Helena irgendwie produziert oder andersrum.
Ah, so rum, okay.
Oder andersrum. Nee, so rum, glaube ich. Aber es ist ein bisschen complicated. Und ich glaube, die ist auch widerlegt, de facto. Aber gibt es auf jeden Fall.
So, die nächste hatten wir schon. Das heißt, wir können in Harrenhal bleiben und sehen die Ankunft von Rhaenyra auf Syrax und Adam, der auf Seeroch mit der ranfliegt und
kreist.
Kundschaftet, ne?
Ja.
Ja. Und was ich aber wieder lustig fand, Caraxes.
Ja.
Caraxes liegt einfach da. Da gibt es ja auch so.
Was
ist los? Da gibt es ja auch so Memes darum, wie der einfach die ganze Zeit einfach nur da denkt, ja, was mache ich denn hier?
Ja, stimmt. Da hat diese Staffel wirklich wenig gemacht.
Ja. Aber man sieht die Armee der Flusslande noch.
Was ja, ist. Die sind wirklich gar nicht klein. Das ist schon eine massive.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich mochte den Shot, als dann Rhaenyra reinkommt in diese Halle und die ganze Halle ist voller Leute. Und,
ja.
Und was ich besonders mochte, ist, dass Syrax da von oben auf den Gemäuer quasi runterguckt, wo ich ja als normales Fußsoldat denken würde.
Okay.
Do you see that shit? Da ist ein scheiß Drache da oben.
Ja.
Weil zuerst denkt man, Rhaenyra kommt da rein und ist ohne Wachen alles und steht da recht hilflos eigentlich. Und ja. Dann guckt Syrax von oben runter und denkt so, naja, vielleicht ist sie doch nicht so hilflos.
Ja. Und es ist geil, wie fett Harrenhal aussieht.
Ja.
Also man sieht schon so ein bisschen so dieses Gigantische.
Und es ist ja wieder quasi der Thronsaal, obwohl ob es jetzt der Thronsaal ist, aber zumindest auch in Harrenhal ist ja das große Konzil gewesen, wo Viserys Rhaenys vorgezogen wurde.
Genau.
Und dass sich da jetzt Daemon quasi vor Rhaenyra hinkniet, ist halt auch wieder sehr symbolträchtig. Also,
ja.
So, das hat mir, die Szene hat mir an sich sehr gut gefallen. Nur halt, dass die Entwicklung von Daemon aufgrund einer Prophezeiung passiert ist, also aufgrund dieser Vision passiert ist, ist halt so, finde ich, ein bisschen tragisch. Weil man könnte halt auch die Charakterentwicklung von Daemon so ein bisschen vorangetrieben haben, dass er das aus eigenen Stücken erkennt. So, finde ich, hätte ich, glaube ich, spannender gefunden.
Oder dass insgesamt dann nochmal so ein Konflikt gewesen wäre. Weil das waren ja jetzt irgendwie 6 Folgen, wo beide haben ihr eigenes Süppchen gekocht und dann kommen die zusammen und ja, passt.
Und ich mochte auch den Standoff von den beiden, wie die sich angeguckt haben und dann zwischendurch nochmal auf Valyrisch geredet haben.
Ja, wie Rhaenyra auch dann hier mit der Treue fragt und dann geht die Schritt weg, redet richtig laut.
Das fand ich richtig gut. Ja. Und ihn quasi dazu zwingt, sich eindeutig zu positionieren.
Ja.
Und das fand ich auch schon gut.
Ja. Genau, und auf Hochvalyrisch quatschen ja eigentlich auch nur wieder über das Lied von Eis und Feuer.
Ja.
Also Daemon das jetzt weiß, wie das
was
läuft.
Was ja bei Rhaenyra ein paar Glöckchen zum Klingen bringen
sie
sollte.
Sie hört Viserys da auf jeden Fall.
Eben, ja, also sie weiß ja tatsächlich darüber Bescheid und sollte dann denken so, ja, da hätte ich dir schon vorher fragen können. Und das ist eine gute Frage, ob die nie darüber geredet haben.
Nee, haben die nicht, glaube ich.
Also zumindest nicht, dass wir es gesehen haben, ne?
Nee, aber irgendwann sagt Viserys auch, dass immer nur einer Person eigentlich weitergegeben wird.
Und dass der Daemon die falsche Person, das sagt er vielleicht sogar, ne? Kann das sein?
Das kann sein.
Ah, ja.
Who knows?
Who knows, vielleicht.
Ja. Ich fand aber noch einen ganz geilen Shot, als Daemon sich verbeugt, oder das Knie beugt, sieht man den guten Lord Ginster ganz kurz.
Ja,
oh. Der sich auch denken muss,
oh boy, ich lebe ein gefährliches Leben gerade.
Ja, ich habe mich eben falsch entschieden.
Ja, das mochte ich auch.
Ja.
Das war cool.
Die beiden wirken aber auch viel vertrauter. Fand ich auch nochmal cool. Also siehst du auch, wie die Köpfe wieder zusammenbringen. Ich glaube, dass sie nicht rumgeknutscht haben oder irgendwas, lag einfach nur daran, dass das nicht der Ort dafür war. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass das so ein gleichmäßiges...
Ich hatte eher das Gefühl, dass Rhaenyra ihn da so ein bisschen...
Ablockt.
Um zu zeigen, ich bin hier die Dominanz und ich lasse mich jetzt nicht hier von dir um den Finger wickeln, nur weil du... einmal dich dazu herabgelassen hast, mal aufs Knie zu gehen, Kollege. Das wäre eigentlich, das ist das typische Daemon, das ist eigentlich das Mindeste, Kollege. Musst du jetzt nicht so viel erwarten, dass du mal das machst, was eigentlich absolut der Standard gewesen wäre.
Naja. Und ganz zuletzt noch die Mini-Kriegsansprache von Daemon. Ja, war ganz nett, aber spannend nochmal der Satz, bis zum Tod oder dem Ende unserer Geschichte. Da kam nochmal das, ja, Geschichte, genau, genau, das hier wohl eine große Rolle spielt.
So, dann habe ich Rainer 3, haben wir schon. Corliss und Allen haben wir auch schon. Dann habe ich Rhaenyra und Miseria.
Das habe ich auch. Drachenstein.
Drachenstein. Und wir kommen tatsächlich langsam, komischerweise, zu den finalen Szenen von dieser Staffel.
Durchaus.
Rhaenyra und Miseria. Und jetzt muss ich auch sagen, also aus der Romanze von denen ist jetzt... Was war damit?
Das verstehe ich aber auch nicht. Also wirkt wieder, als hätten die es entweder rausgecuttet oder... Aber warum haben die es dann vorher aufgenommen?
Genau.
Also, weil es hat aktuell...
Keine Relevanz.
Außer, also man hätte auch anders zeigen können, dass die sich gegenseitig vertrauen.
Ja. Es wirkt, also im Moment, wenn daraus nichts... Es wirkt ein bisschen unnötig.
Ja.
Es wirkt tatsächlich ein bisschen unnötig. Aber man hat nochmal sehr eindeutig ihre Narbe gesehen, die ich schon mal...
Aber richtig krass, ja.
Ja, und das
in dem Shot.
Ja.
Es könnte halt noch spannend werden, weil irgendwann in Staffel 3, weil Daemon ja auch mal mit Miseria was hatte.
Das stimmt, ja.
Das ist halt das Einzige, aber... Ja.
Auch gut, Triangle.
Ja. Und Alicent, wie so immer, macht sie das gleiche wie Rhaenyra.
Und da muss ich ja schon sagen, ne? Also ich fand die erste Szene fand ich noch ganz cool, als sie sich in der Septa getroffen haben.
Ja.
Diese Szene fand ich jetzt Quatsch. Also nicht Quatsch, nicht schlimm, aber schon Quatsch. Muss ich ehrlich sagen. Also, weil ich... Auch schon der Auftritt von Allison. Rhaenyra hatte immerhin den Anstand, verkleidet, sich da rumzuschleichen und dann durch in einer guten, ja, Situation abzupassen. Allison läuft da einfach rein und läuft später auch einfach raus.
Also, ja, sie hat schon mal irgendeinen Schmuggler dabei, weil Orwell ihr ja geholfen hat. Aber insgesamt habe ich mich da auch gefragt, Allison war letztens für so einen Ausflug weg, jetzt wieder, fragt in King's Landing niemand, was da los ist. Also, hatte mich auch überrascht. Also, den Auftritt fand ich insgesamt mager. Ich fand aber einen Teil des Gesprächs wirklich gut.
Das sind tolle Schauspielerinnen, muss man einfach sagen. Ja. Und die haben die Emotionen da in dem Gespräch super rübergebracht. Und vielleicht bin ich da auch ein bisschen buchgeschädigt. Aber den Weg, den Alicent hier einschlägt, hat mich schon massiv überrascht.
Ja.
Also, weil sie ist ja eigentlich, also es stimmt schon, in der ganzen Staffel deuten sie hier an, dass Alicent hier einen Sinneswandel durchmacht. Man sieht die Panikattacke in dem kleinen Rad, man sieht ihren Campingtrip.
Der war wirklich sinneswandelmäßig, ne?
So, ja,
einen Campingtrip würde, ja, ich gerne mal machen.
Und jetzt ist sie halt so weit, dass sie einfach nur noch fliehen will und dafür auch bereit ist, ihren Sohn zu opfern. Also zu sagen, ist okay, wenn du Aegon um die Ecke bringst, einen Sohn für einen Sohn, ist nur fair.
Glaubst du, sie weiß, dass er schon mit Laris weg ist und das ist Teil des Plans?
Nee.
Nee, ne? Also so wie die Emotionen da wirken.
Ich habe das wirklich so interpretiert, dass sie sagt, okay, ist fair. Also so.
Ja.
Und das ist nicht mehr die Alicent aus dem Buch. Also da kann mir jeder alles erzählen. Mhm. Alles. Sie ist alles. Sie ist jetzt halt ein anderer Charakter hier offensichtlich. Und ja, finde ich einen interessanten Einschlag. Aber wie das hier zu diesem Gespräch kommt, weil überleg mal, wenn Rhaenyra Allison jetzt gefangen nehmen würde. Die Schwarzen haben sowieso schon viele Trümpfe in der Hand, aber wenn sie dann auch noch Allison als Gefangene haben würden.
Ich glaube, aber in Königsmund interessiert sich keiner mehr für Allison.
Ja, es ist immerhin noch die Mutter von Aemond und Aegon. Und Helaena.
Ja, aber genauso hätte Alessandro Niva gefangen nehmen können in der Septe. Also ich glaube, da ist einfach schon,
ja, aber zu,
Vertrauen
da,
genug.
Ja, aber da war es noch, finde ich, sie hatte ein Messer dabei, da war noch ein gewisser, ja, die hatte die
Abschlechtung. Ja, aber
die Szene
Zeit danach, ja, nicht.
Die Szene konnte man auch schon kritisieren.
Ja.
Und ich finde, das haben sie jetzt ein bisschen weit getrieben.
Also die Inszenierung von dieser ganzen Szene, aber auch, weil man gar nicht weiß, wie Alicent dahin kommt, weil es wirklich so aussieht, als würde sie einfach da reinlaufen und wieder rauslaufen.
Das Rauslaufen hat mich massiv geärgert.
Also, ich merke das schon,
ja. Ja, sie läuft auch, du siehst sogar Wachen und du siehst sogar Leute, die da irgendwo stehen und du denkst doch, Leute, da sind doch überall Spione und so ein Quatsch und du läufst da.
Ja. Vor kurzem sind Eric und Arik, da hatten wir schon ein Problem mit sowas.
Ja, stimmt.
Wachen ist halt nicht so. Das
Wachen Ding. Ist einfach, Wachen, die Jobs wurden gecancelt, ja. Es gibt keine Wachen mehr in Westeros. Nee, ja. Ich weiß nicht. Also ich fand das Gespräch, das war gut. Da waren Emotionen drin und so. Ich habe mich auch gefühlt so.
Ich muss wirklich sagen, diese Miniszene, wo Allison drüber nachdenkt, wo sie dann einfach kurz nickt und dann selber nochmal kurz danach halb zusammenbricht von ihrem Nicken nach, also von ihrer Entscheidung. Das war schon ein verdammt geiles Schauspiel.
Ja, stimmt.
Dann auch dieses Ein Sohn für einen Sohn.
Es ist auch kohärent, dass sie Aegon und Aemon offensichtlich nicht mehr richtig als ihre Söhne ansieht, sondern als so verkorkste Experimente. Also das Gefühl, also wir haben ja schon häufiger gesagt, dass sie sowieso nicht die beste Mutter ist, was so Sachen angeht. Aber hier sagt sie sich, ja gut, weiß nicht. Also das können wir jetzt auch aufgeben. Das
ja. Naja, es besteht ja die Hoffnung, also um den Plan nochmal zu sagen, sie macht Rhaenyra den Vorschlag, wenn Aemond nach Harrenhal fliegt auf Vaga, dass sie, wenn sie nach Königsmund kommt, die Tore öffnet und die Waffen niederlegt. Das ist schon ein dickes Ding.
Wo man aber auch wiederum fragen muss, hat sie überhaupt die Macht dazu?
Das halt wegen, sie sagt ja auch mit Helaena und die hat sie, glaube ich, ziemlich sicher auf der Seite. Und ich glaube, sie hat halt, es gibt ja immer noch eine Menge Leute in der Stadtwache, die pro Daemon sind.
Ja. Aber ob sie wirklich die Macht hat. Aber das wäre prinzipiell egal, dafür brauchst du Allison ja nicht. Also sie bietet hier etwas an, ich meine, sie könnte auch pokern, einfach mit etwas, was sie, vielleicht ist das der Engel, dass sie etwas mit etwas pokert, wo sie weiß, sie hat es nicht mehr, die Macht, aber Rhaenyra weiß es nicht, dass sie nicht mehr so viel Einfluss hat wie früher.
Vielleicht.
Weil de facto hat ja Aemond im Moment alle Zügel in der Hand. Ja. Und Allison verkauft es hier so, als würde sie quasi den Thron Rhaenyra darbieten. Hat aber eigentlich gar nicht mehr die Mittel dazu. Ich weiß nicht, aber wenn so Rhaenyra dann ankommt, dann merkt ihr das halt auch. Ne?
Es wirkte für mich alles zu ehrlich dafür.
Ja, ja.
In dieser Szene. Deshalb glaube ich es eher nicht. Fand aber schon nochmal insgesamt weil wir auch mit Schicksal und Geschichte das hatten, das sind ja wirklich die beiden Frauen, deshalb verbindet die das ja auch so, weil das ja auch eine Freundschaft war und weil die einfach immer so ein Spielball waren von anderen Leuten, meistens von Männern. Und Rhaenyra sagt ja auch nochmal, als Allison sie fragt, ja, kannst du auch mitkommen, was natürlich nicht klappt, aber dass so alles für Rhaenyra schon längst für die entschieden wurde. Ja. Also auch gar nicht von ihr.
Und es war auch interessant inszeniert so, dass Rhaenyra da so verloren steht in diesem Raum. Allison geht raus in die Freiheit de facto. Aber wie sie halt rausgeht, ist halt kompletter Quatsch. Das kann mir auch keiner erzählen, dass es sinnvoll ist, wenn da die Kontrahentin schlechthin mit ihrer, okay, sie hat eine Kapuze an, aber die auch noch grün ist. Also
die Frage ist ja, wie viele von Rhaenyras Wachen wissen, dass die das ist. Weil die geklopft hat und die reingebracht hat, war ja auch eingeweiht. Vielleicht sind das ein paar mehr. Aber ja, ich verstehe ganz grob deinen Hass.
Nein, es ist zu negativ wahrscheinlich. Also, wie gesagt, es waren wieder gute Szenen dabei. Und ich habe richtig Bock auf die dritte Staffel.
Ja, wir haben noch was Kleines.
Ja, sorry. Ich bin
schon du wolltest abrappen?
Ja, ich habe schon
gefühlt. Wir haben noch den Trailer.
Den Trailer, ja, komm. Machen wir kurz den Trailer.
Ja, also finde ich schon nochmal.
Ja, nee, da gibt vieles drin tatsächlich, ja.
Beziehungsweise, wenn du möchtest, kann ich auch ein bisschen runterrasseln, was wir alles für Stand-offs, sage ich mal.
Ja, rasseln mal runter und dann greifen wir uns ein paar Schmuckstücke noch raus.
Genau, also insgesamt passiert einfach ganz viel, was zeigt, jetzt geht der Krieg los.
Jetzt aber richtig. Das ist an die zweite Folgenbesprechung von dieser Staffel. Leute, jetzt geht es richtig los. Geht
richtig rund.
Jetzt könnt ihr euch richtig auf was freuen. Jetzt kommt richtig
Staffel später. Staffel 3 ist komplett, wie die sich nur anziehen und marschieren.
Das fand ich richtig fies, weil die haben sich ja so gerüstet, die Drachenreiter.
Aber ich habe gesehen, wie viel Zeit noch war.
Genau. Da waren noch 4 Minuten und ich so, der zieht seine Rüstung an. Ich so, ja, ich sehe hundertprozentig nicht, was jetzt der mit dieser Rüstung anstellt.
Ja. Die haben zu viel, weil diese ganze Cut-Szene fand ich aber cool. Also die war in gewisser Weise richtig geil. Was? Aber die haben zu viel, die wollten die zu sehr geil haben und haben dafür zu viel vorne weggenommen.
Irgendwie. Was für eine fantastische vorletzte Folge.
Ja.
Oder? Wenn du dir jetzt vorstellst, boah, nächste Woche das Finale, da haben wir gesehen, wie die Hohen Garten aufmarschiert ist. Wir haben die Lannister gesehen, wie sie aufmarschiert sind. Wir haben die Triarchy, die kommt von Osten.
Jetzt bist du schon dabei. Wir haben die Nordmänner, die kommen von Norden. Ja. Die Graubärte. Wir haben Daemon, der eine Rüstung anzieht, mit in den Fluss landen.
Wir sehen
Thailand
mit Tessarion,
Tessarion, also Daemon auf Tessarion, der mit den Hohen Turms da rumfliegt. Also ganz viel. Und man hätte ja, ich sag mal so, man weiß ja, dass mit allen was passiert. Und gerade die mit der, die Triarchie mit Thailand, die jetzt kommen, da hatten Niklas und ich eigentlich relativ festgepokert, dass das das Staffelfinale werden könnte. Und das wäre ein fucking geiles Staffelfinale gewesen. Ja. Deshalb leider nicht passiert. Genau, da haben wir noch das kurze Stand-up mit Rainer und Schafsdieb, wo auch nichts passiert. Otto in der Zelle, Lars und Egger kommen. Und Renewer steht vor so ein paar Geschichtsrollen. Was ein cooler Shot war an sich wieder. Also viele coole Shots. Ja. Geiler Soundtrack darunter.
Ja.
Hat richtig Bock
mit gemacht. Mit den verschiedenen Themen der Häuser eingebaut in dem Soundtrack. Ne? Das haben sie wirklich cool gemacht, muss man sagen. Also diese 3 Minuten am Ende oder 4.
Ich weiß gar nicht, wie viel es war. Aber es war.
Die sind schon cool. Ja.
Aber es ist halt.
Aber es muss da halt was kommen. Ja. Das fühlt sich. Ja. Ich stotter hier rum. In der Mitte von der Staffel haben viele Leute geschrieben, es ist sehr viel Build-up, hoffentlich kommt da ein Payoff.
Ja.
Und in meinem Kopf war die ganze Zeit, oh yes, da wird so ein krasser Payoff kommen. Ja. Jetzt kam letzte Woche mit der roten Saat ein bisschen Payoff, aber Leute, so.
Nicht das Payoff, was man sich gewünscht hat, ne? Also ich muss auch weiterhin sagen, Game of Thrones und House of the Dragon sind fantastisch und ich liebe auch diese ganzen Gespräche, wie diese Konflikte entstehen, sich lösen und so weiter. Aber ich muss schon auch sagen, jetzt rückblickend, wenn ich die ganze zweite Staffel mir angucke, war mir das einfach etwas zu wenig. Und ich hätte einfach eine stumpfe Schlacht noch gewünscht. Ja, also einfach nochmal so ein bisschen mehr Action oder also irgendeine Szene.
Wie Folge 4?
Action, genau. Ja, aber auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Ja. Ich meine, ich denke jetzt an, ich brauche jetzt nicht so ein gigantisches Ding wie Battle of Bastards unbedingt. Mhm. Aber so irgendwas oder irgendeine von diesen Endszenen, wäre das noch gekommen, das hätte mich schon sehr viel positiver gestimmt und ich wäre nicht ganz so enttäuscht gewesen. Enttäuscht auf höherem Niveau.
Gut. Ich denke damit.
Damit haben wir's.
Wir freuen uns dennoch auf die 3. Staffel House of the Dragon. Wir freuen uns auf Duncan und Egg.
Oh ja, da freue ich mich sehr, sehr drauf.
Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und freuen uns gegebenenfalls auch auf Dune Prophecy. Also gucken werden wir es auf jeden Fall. Frage ist nur, ob wir Folgenbesprechungen machen.
Genau.
Und würden sagen, damit wrappen wir es ab für Staffel 2.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.